Deutschlandfunk. Der Tag.
In Diktaturen geht das alles doch viel einfacher mit großen Sportveranstaltungen. Das meine nicht etwa ich, sondern der frühere Präsident des Weltskiverbandes FIS. Gianfranco Caspar, der zwischenzeitlich verstorben ist, sprach im Jahr 2019 in einem Zeitungsinterview das aus, was viele nur denken. Und gerade jetzt, zum Auftakt der Fußball-WM in Katar am Sonntag, wirken Caspars Worte wieder besonders aktuell. Bei uns im Deutschlandfunk-Radioprogramm, da hat Caspar seine Meinung zu Sport und Diktaturen nochmal so erklärt.
Ich habe gesagt, es sei viel leichter, etwas zu organisieren, wenn in einem Dorf ein sogenannter Dorfkönig vorhanden ist, dann haben wir viel weniger Aufwand im Organisieren von Wettkämpfen und so weiter.
Menschenrechte, Homosexuelle, Arbeitsbedingungen, Klimaschutz. Das lässt sich mit Diktaturen doch viel leichter verhandeln.
Wenn wir eine Diktatur in Anführungszeichen haben, ist die Sache sicher viel leichter. Dorfkönige sind für uns sicher von Vorteil, das ist ganz klar.
Der Sportfunktionär Gianfranco Caspar, 2019 im Deutschlandfunk. Wir gucken gleich auf die WM in Katar und unter anderem auf das dortige Bierverbot, was dahinter steckt und warum auch dieses Verbot hochpolitisch ist. Außerdem ein Gespräch über die UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh und das Ringen dort auf den letzten Metern. Wir hören dazu Georg Ehring aus Sharm el-Sheikh und Dunja Sadaki berichtet aus Afrika über neue Deals mit fossilen Energien. Wie passt all das zusammen? Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin moin und herzlich willkommen. Die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh geht in die Schlusskurve. Die knapp 200 Vertragsstaaten wollen zwar an dem Ziel festhalten, die Erderhitzung bei mindestens 1,5 Grad zu begrenzen. Viele Details sind aber noch offen. China und andere Staaten wehren sich dagegen, einmal im Jahr Auskunft zu geben über den Stand ihrer Klimaschutzbemühungen. Afrikanische KlimaschützerInnen vor Ort fordern unterdessen, fossile Energien im Boden zu lassen. Hoffnung macht hingegen ein Fonds für vulnerable Staaten, deren Existenz bereits bedroht ist durch die Klimakrise. Da geht es um Loss and Damage, um Schäden und Verluste. So muss es richtig heißen. Im jetzt folgenden Gespräch habe ich aus Versehen Schulden gesagt. Dafür schon einmal Pardon. Und ich höre ein Klicken in der Leitung. Hallo aus Köln, hier spricht Barbara Schmidt-Matern.
Hallo, hier ist die Dunja Sadaki. Hallo, aus dem ARD-Studio Nordwestafrika.
Wunderbar, ihr seid beide da. Dann erstmal ein herzliches Willkommen, Dunja Sadaki, ARD-Studio in Rabat. Und
hallo.
Georg Ehring, unser Korrespondent vor Ort in Sharm el-Sheikh bei der UN-Klimakonferenz. Hallo Georg.
Hallo Barbara und Dunja.
Ja, schön, dass ihr beide Zeit habt für den Podcast. Georg, fangen wir vielleicht mit dir an. Ich frage mich eigentlich schon bei jeder Stunde, wo ich im Moment bei uns die Nachrichten höre im Deutschlandfunk, dass immer darauf hingewiesen wird, dass die Konferenz, die offiziell ja heute enden soll, vermutlich in die Verlängerung geht. Wenn das sowieso schon immer so klar ist, eigentlich traditionell bei jeder COP, warum macht man nicht von vornherein das Programm bis Sonntag?
Weil man dann bis Dienstag verhandeln würde. Das Überziehen einer solchen Konferenz ist Teil des Rituals. Man reizt die Zeiten aus, das Nachgeben erst in letzter Sekunde ist Teil des diplomatischen Spiels. Und wenn man die Konferenz nach hinten verlängern würde, würde das halt später ausgereizt. Das liegt nicht daran, dass man objektiv jetzt 16 statt 14 Tage brauchen würde, um das alles durchzudiskutieren, weil man nicht so weit kommt, sondern das ist eben diplomatisches Ringen mit Übermüdung und allen Tricks, die man da so auf Lager hat.
Also diplomatisches Ringen und eine große Portion Psychologie höre ich daraus. Du bist in vielen Hintergrundgesprächen, auch jetzt in den Pressezentren natürlich immer dabei. Man sieht hier in Deutschland relativ wenig, zumindest im Fernsehen, von den Protestcamps der Klimaschützer, die sagen, das reicht uns alles im Moment nicht, was die Staatengemeinschaft da beschließt, um das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu können. Täuscht dieser Eindruck oder wie frei können sich die KlimaschützerInnen überhaupt vor Ort bewegen in Sharm el-Sheikh?
Also in Sharm el-Sheikh ist die ägyptische Polizei, die ägyptischen Sicherheitsbehörden zuständig und da ist mit Demonstrationen überhaupt nichts möglich oder fast nichts. Die Ägypter hatten eine Zone vorgesehen, wo Demonstrationen erlaubt sind, die aber, ich habe sie nicht gesehen, diese Zone ist aber völlig unattraktiv, abseits gelegen, wo das keiner mitkriegen würde. Und deswegen demonstrieren die Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Gelände der Konferenz. Davon habe ich in diesen Tagen mehr gesehen als bei vergleichbaren Veranstaltungen. Das liegt aber eben auch daran, dass sie in der Stadt und in Ägypten, also da, wo die ägyptische Polizei die Hoheit hat und nicht die UN-Sicherheitskräfte, eben nichts zu melden haben.
Siehst du nur zahlenmäßig mehr ProtestlerInnen oder nimmst du auch eine veränderte Stimmung wahr?
Ja, also zahlenmäßig ist es so, dass das Leute sind, die auch bei der Konferenz sind und die dann protestieren und sich zu Aktionen verabreden, die man bei den UN übrigens auch anmelden muss. Also so ganz einfach geht das nicht. Und bei anderen Klimakonferenzen gab es dann große Demonstrationen mit Tausenden oder Zehntausenden von Teilnehmern. Und sowas ist hier einfach nicht möglich, zumal in Sharm el-Sheikh von der Bevölkerung her wohnen Leute, die in Hotels und ähnlichen Anlagen arbeiten. Und da sind die Touristen, also nicht gerade die Leute, die zu solchen Demonstrationen gehen. Die Stimmung ist mit jedem Jahr nach meinem Eindruck mehr alarmiert und ein Stück weit auch mehr verzweifelt, weil die Welt einfach nicht auf 1,5 Grad Kurs kommt. Und gerade in diesem Jahr haben wir es gesehen, sehr viele, sehr heftige klimabedingte Katastrophen. Ich erinnere an den übermäßigen Monsun in Pakistan, der da ein Drittel des Landes überschwemmt hat. Also jeder kriegt mit, es wird ernst und wir scheinen die Kurve nicht zu kriegen.
Dunja, ich möchte dich gerne mit in die Runde reinholen. Du bist für uns Korrespondentin, ich habe es schon gesagt, innerhalb der ARD, unter anderem für die Maghreb-Staaten. Du bist jetzt in Rabat. Wie viel Interesse, wie viel Aufmerksamkeit nimmst du vor Ort wahr für diese COP27?
Also wenn man heute auf den Straßen in Marokko unterwegs ist, dann sind da erstmal nicht viele Menschen, mit denen man sprechen kann. Wir haben heute Unabhängigkeitstag und genauso viel Desinteresse ist sozusagen, wenn man mit Menschen spricht, erstmal da, weil nicht viel erwartet wird, um ehrlich zu sein. Es gibt eine große Skepsis, wenn sich Politiker treffen, sowieso. Es gibt eine große Skepsis, dass da irgendwas sozusagen sich verändern kann durch solche Maßnahmen, die dort vielleicht beschlossen werden oder Vereinbarungen. Aber was hier schon da ist, ist ein großes Interesse daran, dass etwas politisch in den Ländern passiert gegen den Klimawandel, denn die Auswirkungen gerade in meiner Region Nord- und Westafrika, ich berichte da über 22 Ländern, die ist doch extrem, ob es jetzt Marokko ist, ob es Algerien ist oder ob es westafrikanische Staaten sind, wie zum Beispiel Nigeria.
Nun ist ja ein ganz großes Thema auf dieser UN-Klimakonferenz das Thema Loss and Damage, also Schulden und Verluste im globalen Süden. Da gab es bisher Bedenken, unter anderem ja der Europäischen Union, Georg, sich da auf feste Vereinbarungen einzulassen. Da ist aber jetzt Bewegung in die Sache gekommen, dass der globale Süden besser unterstützt wird.
Ja, der Streitpunkt war zu Beginn der Konferenz, soll es Zahlungen geben auf freiwilliger Basis sofort und ohne, dass man erst auf einen Rechtsrahmen wartet, oder schafft man einen formellen Fonds, durch den das Ganze kanalisiert wird und der dann auch die Erwartung weckt, dass das Ganze weiter konkretisiert wird und auch einen zukunftsfähigen Bestand hat. Auf dem letzteren bestanden die Entwicklungsländer, gerade die ärmeren Entwicklungsländer, und die Europäische Union hat jetzt einen Vorschlag vorgelegt, wie das Ganze stattfinden soll, mit ein paar Bedingungen. Nämlich die wichtigsten Bedingungen sind aus meiner Sicht, es sollen speziell die ärmeren Entwicklungsländer begünstigt werden. Also das ist nicht ein Fonds für alle Entwicklungs- und Schwellenländer, sondern speziell für die besonders verwundbaren Länder. Und nicht nur die reichen traditionellen Industrieländer sollen einzahlen, sondern auch die Schwellenländer, die inzwischen dazu in der Lage sind. Und damit ist vor allem China gemeint. Das ist eine Positionsveränderung, die die Position der Europäischen Union an die der Entwicklungsländer annähert. Die hatten sich vorher mit China zusammengetan für einen anderen Vorschlag, wo eben China als Zahler außen vor gewesen wäre. Und da ist jetzt die spannende Frage, wie sich eben die Chinesen dazu verhalten und auch wie sich die USA dazu verhalten. Die waren bei solchen Fondslösungen noch wesentlich skeptischer, haben über viele Jahre verhindert, dass das Thema überhaupt behandelt wird bei Klimakonferenzen. Und da wartet man jetzt auf Reaktionen.
Also China und USA unter anderem Fokus als wieder mal die großen Player. Dunja, wenn du jetzt hörst, da ist geplant ein Fonds für Schulden und Verluste, wo sich also die reichen Industriestaaten zu Zahlungen verpflichten. Könnte das die Stimmung etwas heben in den Ländern, aus denen du berichtest, wo es Überschwemmungen, wo es Dürre bereits vielfach gibt und die Menschen viel stärker die Folgen des Klimawandels spüren als wir hier in Deutschland?
Also ich glaube, die Menschen in der Region, du hast das angesprochen, Nigeria hat vor ein paar Wochen eine starke Überschwemmung gehabt mit bis zu 3 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Wir haben an anderen Ecken starke Trockenheit. Hier in Marokko heute der erste Tag, wo es mal regnet. Wir haben im November, es ist viel, viel zu warm. Also jeder spürt einfach diesen Klimawandel hier mit verheerenden Folgen, wie auch zum Beispiel für die Landwirtschaft. Und es führt ja hier mittlerweile in meiner Region auch schon zu Konflikten. Es gibt ethnische Konflikte, die durch den Klimawandel sozusagen angeheizt werden, die blutiger geworden sind. Das heißt, im Endeffekt für viele ist es nicht 5 vor 12, für viele ist es schon 5 nach 12. Das heißt, es ist wirklich Schadensbegrenzung. Aber die Länder hier haben einfach eben vielfach Krisen. Das ist nicht nur der Klimawandel. Das sind die starken Konsequenzen aus der Pandemie, 3 Jahre Pandemie. Wir haben Terrorismus sehr stark, zum Beispiel hier in der Sahelregion. Also es gibt viele Menschen, die einfach tatsächlich resigniert sind, den Kopf schütteln, aber natürlich auch mit dem Finger zeigen, nicht nur auf ihre Regierung, sondern auf den globalen Norden auch.
Und was könnte da jetzt eventuell die Stimmung denn etwas verbessern? Wäre das etwas wie der Fonds, über den wir eben schon gesprochen haben? Oder siehst du eher Hoffnung in den Ländern, über die wir jetzt sprechen, im Hinblick auf neue Energiepartnerschaften? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, auch auf der COP.
Ja, Stichwort Energiepartnerschaften. Natürlich die Leute interessiert, vor allen Dingen jetzt hier in Marokko, nicht, was einfach nur beschlossen wird. Die Leute wollen tatsächlich Handlungen sehen. Die wollen sehen, dass bestimmte Preise sinken. Die wollen sehen, dass sie in der Landwirtschaft unterstützt werden. Sie wollen sehen, dass, wenn es Überflutungen gibt, dass es ein Warnsystem gibt, das funktioniert, dass es einen Katastrophenschutz gibt, dass es angemessene Unterstützung gibt. Also das ganz, ganz konkret. Deswegen ist da viel Skepsis. Bei dem Thema Energiepartnerschaften, natürlich, da sehen Leute oder auch Länder wie zum Beispiel Marokko zum einen natürlich den Vorteil, ihre eigene Energiewende weiter voranzutreiben und durch ausländische Gelder finanzieren zu können und natürlich auch wirtschaftlich sich da weiter aufzustellen. Also Marokko zum Beispiel und Deutschland haben eine Partnerschaft zum grünen Wasserstoff, der hier in Marokko ab 2025, so ist die Planung bisher, produziert werden soll und dann nicht nur für den heimischen Bedarf, sondern eventuell sogar auch für den Export. Aber da, wie gesagt, das sind alles viele Zukunftsfragen noch und die Leute sind hier im Endeffekt, warten sie, dass sich etwas bewegt und zwar ganz konkret.
Frage mal an euch beide. Wir hören viel über Wasserstoff, wir bekommen aber zugleich mit, dass es auch die anderen Energiepartnerschaften gibt. Dass zum Beispiel Deutschland sich finanziell beteiligt an der Exploration von Gasfeldern vor der Küste Senegals oder auch Ölbohrungen in Nigeria, von denen dann der Westen profitiert oder die reichen Industrieländer. Wird das, Georg, vielleicht mal Frage zunächst an dich, wird das kritisch besprochen auf der COP?
Ja, da ist die deutsche Regierung ganz stark in der Kritik. Die Klimakonferenz letztes Jahr in Glasgow hat eigentlich zum Ergebnis gehabt, dass es in diesem Bereich keine neuen Projekte mehr geben soll. Und Deutschland hat dem ausdrücklich auch zugestimmt. Und da weicht Deutschland jetzt in der Situation der Energiekrise ab. Und die Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, solche neuen Projekte, die haben frühestens in ein paar Jahren ein Ergebnis und sollen dann für Jahrzehnte laufen. Die schreiben einen fatalen Pfad fossiler Energien fest zu Lasten der Investoren, die dann irgendwann doch die Investitionen abschreiben müssen, zu Lasten der betreffenden Entwicklungsländer, die auf eine falsche Fährte sozusagen gesetzt werden und zum Nutzen eigentlich von niemandem. Und da ist die deutsche Regierung wirklich in Erklärungsnot. Von deutscher Seite heißt es dann, ja, das sind Projekte mit festem Auslaufdatum und ein bisschen Gas, ein bisschen Öl brauchen wir noch. Aber das glauben hier viele nicht.
Und glaubt man das bei dir vor Ort im Senegal, Dunja? Du berichtest ja unter anderem auch aus diesem Land.
Na, ich würde mal sagen, natürlich wenn wir jetzt über den Senegal reden oder jetzt, wo ich hier lebe und arbeite in Marokko, betreibt man seine Energiewende. Vor allen Dingen Marokko gilt ja als einer der Vorreiter auf dem Kontinent. Aber natürlich plant Marokko zum Beispiel bis zum Jahr 2030 die Hälfte seiner Energie in Erneuerbare zu machen. Aber nur eben die Hälfte. Es heißt nicht, dass sozusagen nicht mehr in Kohle gemacht wird. 2018 wurde hier ein neues Kohlekraftwerk erzeugt. Das heißt, auch die Länder hier haben einen Energiemix, den sie fördern und eben nicht nur in die erneuerbaren Energien. Marokko hat einen Deal mit dem Gas- und Ölriesen Nigeria über eine riesige Pipeline durch 11 Staaten, durch die westafrikanische Küste an den Norden. Das ist auch kein grünes Projekt, wenn es denn überhaupt stattfindet. Also da gibt es einfach viele Projekte und man muss auch sagen, aus der Sicht der afrikanischen Staaten, sie haben Bevölkerungen, die weiter wachsen und wachsen. Sie haben auch in dem Sinne einen größeren Energiehunger, der auch gestillt werden muss. Und da ist die Antwort eben nicht nur die grüne Energie. Und gerade auch der Krieg in Europa hat natürlich dazu geführt, dass auch andere Energieprojekte oder andere Staaten wieder stärker in den Fokus gerückt sind, wie zum Beispiel Algerien, auch ein Gasriese auf dem Kontinent. Und da geht es natürlich dann auch weniger um die Förderung von grüner Energie, sondern um die herkömmlichen Brennstoffe.
Würdest du denn sagen, dass eigentlich Deutschland und auch andere Industriestaaten sich da genau angucken, mit wem sie da überhaupt Geschäfte machen? Gerade Algerien ist da ja ein Partner, wo man auch Nachfragen stellen könnte.
Ja, ich glaube, das ist ja bei vielen Energiepartnerschaften, nicht nur mit dem afrikanischen Kontinent, sondern auch in Europanähe. Das sehen wir jetzt auch immer, das Thema, was sind das eigentlich für Staaten? Bei Algerien, wir haben dort eine Regierung, die massiv eine große Massenprotestbewegung seit Jahren unterdrückt hat, die jetzt sozusagen auf den Straßen nicht mehr existent ist. Dieses Regime hat sich auch immer durch die Einnahmen, durch seine großen Vorkommen immer sozialen Frieden gekauft, aber keine sozialen Reformen gemacht. Es hat nicht mehr in Freiheitsrechte für die Menschen sozusagen investiert. Im Gegenteil, es gab mehr Repressionen, es gibt mehr Verhaftungen, auch unter anderem von Journalistinnen und Journalisten. Also das ist immer die Frage. Und man muss auch sagen, auch hier die Länder in meiner Region haben geopolitische Probleme. Hier Marokko zum Beispiel ganz konkret mit seinem Nachbarstaat Algerien. Hier gibt es eigentlich auch eine Pipeline von Algerien nach Marokko, die gekappt ist, weil hier eine diplomatische Eiszeit herrscht, unter anderem wegen dem sehr komplizierten Konflikt um die sogenannte Westsahara. Auch ein Konflikt, der übrigens immer wieder europäische Staaten mit Marokko und Algerien in einen diplomatischen Zwist bringt. Das heißt, auch hier kann es eventuell Probleme geben, politische, diplomatische, die auch vielleicht Energiedeals platzen lassen kann.
Georg, kommen wir zu dir nochmal zurück nach Sharm el-Sheikh, denn seit gestern Abend liegt ein erster Entwurf der Abschlusserklärung vor für diese COP27. Wir wollen da jetzt vielleicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen, denn wir haben gerade mal Freitagnachmittag 14.30 Uhr. Vielleicht sagst du, ach, das dauert eh noch die ganze Nacht, bis da irgendwas konkret festgezurrt wird. Aber kannst du uns doch grob skizzieren, wo die Reise hingeht in dieser Abschlusserklärung? Und vor allem, ob sie dich eher frohgemut stimmt oder dich eher skeptisch lässt?
Ja, die Reise geht dahin, dass man das Ziel 1,5 Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad bekräftigt. Möglicherweise wird es eine etwas härtere und weitergehende Sprache sein, aber der richtige Durchbruch vor allem, der sich dann auch in der Realität vollzieht, den sehe ich da nicht. Beim Thema Schäden und Verluste sind jetzt jede Menge Optionen auf dem Tisch. Die EU hat halt Kompromissvorschläge gemacht und ich kann mir vorstellen, dass man sich da auch auf etwas einigen wird. Was ich für den Abschluss viel wichtiger finde, sind diese Partnerschaften zwischen Industrie und Schwellenländern, über die wir gesprochen haben, weil die wirklich dafür sorgen, dass Länder, in denen die Emissionen nach wie vor steigen, dass die auf einen klimafreundlicheren Pfad kommen. Und ansonsten insgesamt muss man, glaube ich, zu dieser Klimakonferenz sagen, wie man es zu den vielen anderen, die ich auch schon verfolgt habe, für mich ist das die Nummer 13, auch sagen musste, man kommt ein Stück voran und von dem Tempo, was erforderlich ist, ist man meilenweit entfernt und das wird mit jedem Jahr dramatischer, weil die Möglichkeit, noch unter 1,5 Grad zu bleiben, immer knapper wird. Wir sind jetzt bei 1,2 Grad und wenn das nächste El Niño-Ereignis kommt, dann haben wir unter Umständen die 1,5 Grad schon, die man in diesem Jahrhundert insgesamt vermeiden wollte.
Dunja, wir haben viele Probleme jetzt gehört. Offen gesagt bin ich auch ernüchtert von dem, was ich von euch beiden jetzt höre. Gibt es etwas, was kurzfristig diesen Menschen helfen könnte, die in diesen schon betroffenen Staaten leben? Ist das einfach nur mehr Geld oder was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich habe ich da einen relativ pessimistischen Blick auf meine Region, einfach weil es viele Krisen sind. Es gibt natürlich positive Signale. Marokko wird immer in diesem Klimaschutzindex gelobt, weil es auf den vorderen Plätzen ist, sogar vor Deutschland. Aber auch dieses Jahr gab es da eine Kritik, obwohl Marokko die Leiter sozusagen hochgeklettert ist. Und zwar, dass die Ambitionen, die es ja in Rabat politisch gewollt ja doch sehr stark gibt, dass die gedämpft worden sind. Und warum? Eben wegen den genannten Doppelkrisen, wegen der Corona-Pandemie, wegen der krassen Wasserknappheit, die wir in Marokko gerade in diesem Jahr gespürt haben, wegen dem Krieg in Europa und auf jeden Fall auch einfach wegen der Wirtschaftskrise. Und da ist es wirklich schwierig, wie man sozusagen mit diesen riesigen Vielfachkrisen eine Antwort finden soll, die ad hoc jetzt Menschen helfen soll. Das ist auch für die Staaten eine sehr große Herausforderung, auch hier in Marokko.
Uff, ich danke euch dennoch, Dunja Sadaki in Rabat und Georg Ehring vor Ort in Sharm el-Sheikh. Vielen Dank für eure Erklärungen, auch die Einblicke, die ihr gewährt habt. Und Gruß in beide Richtungen. Tschüss.
Tschüss.
Ja, danke schön und tschüss.
Und inzwischen steht fest, die ägyptische Konferenzpräsidentschaft verlängert die COP27 mindestens bis Samstag. Damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und auf dem Weg ins Studio ist Deutschlandfunk-Sportredakteur Maximilian Rieger, mit dem wir jetzt genau darüber sprechen wollen.
Bonjour.
Ich habe einfach schon mal gestartet.
Yes. Ich höre mich aber, jetzt.
Aha. Wie immer fehlte noch ein entscheidendes Knöpfchen. Tja, die obligatorische Frage, was guckst du Sonntag um 17 Uhr?
Ecuador gegen Katar, das Eröffnungsspiel der WM, weil ich es muss, das ist mein Job. Wir werden um 17.45 Uhr auf Twitter einen Space veranstalten bei Deutschlandfunk Sport, weil wir der Ansicht sind, sportlich ist das nicht interessant. Es gibt deutlich andere Themen, über die wir dann da sprechen möchten. Aber ja, ich werde die WM gucken. Ich werde relativ viele Spiele der WM gucken, weil ich es muss, weil es mein Job ist. Wenn das nicht mein Job wäre, würde ich es wahrscheinlich so halten wie vor 4 Jahren in Russland. Da habe ich relativ wenig geguckt.
Trinkst du ein Bier dazu?
Wahrscheinlich nicht, nee.
Das hat natürlich einen Grund, dass ich die Frage stelle. Ich will jetzt gar nicht
genauso,
zu sehr.
Ich trinke genauso viel Alkohol wie die Fans im Stadion während des Spiels.
Also nämlich gar nichts, keinen einzigen Tropfen. Und das ist ein Grund, warum wir hier heute im Podcast miteinander sprechen. Es gibt jetzt ein Bierverbot. Könnte man erst mal sagen, habt ihr keine anderen Probleme im Hinblick auf die WM in Katar. Aber das Ganze ist, wie eigentlich alles bei dieser WM, hochpolitisch. Erzähl uns zunächst mal die Hintergründe. Warum gibt es jetzt plötzlich keinen Bierausschank, anders als zugesagt von Katar?
Also, Katar ist ein Land, in dem Alkohol nicht komplett verboten ist. Als ich vor 6 Wochen da war, konnte man das trinken im Hotel. Da gab es eine Bar, sehr teuer, aber man konnte das trinken. Und eigentlich haben die WM-Veranstalter seit Jahren gesagt, Bier ist kein Problem. Was gut für die FIFA ist, weil ein großer Sponsor der FIFA ist der Alkoholhersteller AB InBev. Budweiser ist die Marke, die dann da verkauft werden sollte. Und es gab immer die Zusage, das ist möglich. Nicht im Stadion während des Spiels, aber vor und nach den Spielen rund um das Stadion und auf dem Fanfest in Doha. Und 2 Tage, also jetzt heute, 2 Tage vor der WM, hat die FIFA jetzt heute verkündet, nein, es ist rund um die Stadien tatsächlich nicht möglich. Es ist nur noch auf dem Fanfest möglich, zu $14, das halbe Liter, gibt es da dann Bier. Das wird aber dann der Hauptort sein und rund um die Stadien eben kein Bier, obwohl es anders versprochen war.
Und was steckt dahinter, hinter diesem plötzlichen Schwenk?
Nicht ganz klar, aber es ist natürlich so, dass die WM in Katar auch auf Widerstände gestoßen ist von Konservativen, die dort befürchten, dass wenn eben viele ausländische Fans dahin kommen, so wie es ja jetzt ist, dass dann eben die Kultur des Landes nicht respektiert wird. Und zur Kultur des Landes gehört eben, dass dort kein Alkohol getrunken wird. Und deswegen scheint es für mich so zu sein, als ob jetzt dann doch die konservativen Stimmen in Katar den Widerstand gegen das Bier so hochgefahren haben, dass der Emir dann auch keine andere Wahl hatte, als das dann auch so zu entscheiden. Vielleicht war es auch der Emir, der das dann so kritisch gesehen hat. Und der Zeitpunkt für Katar ist dann aber doch auch so gut gewählt, weil 2 Tage vor der WM brauchen sie jetzt von der FIFA auch keine großen Sanktionen zu befürchten. Die FIFA ist jetzt gefangen in Katar sozusagen. Das Turnier soll stattfinden, wird stattfinden. Und es ist einfach eine ganz spannende Dynamik zu sehen, wie jetzt auf einmal die FIFA offenbar nicht mehr komplett Herr der eigenen Veranstaltung ist, sondern sich in der Frage wirklich Katar über das Verlangen der FIFA hinweggesetzt hat und gesagt hat, es gibt einfach kein Bier.
Also du sagst das schon, Sanktionen sind nicht möglich. Das muss man sich auch einfach erstmal klar machen, wie auch. Katar sitzt buchstäblich am längeren Hebel. Andersrum gefragt, gibt es denn doch noch irgendeinen kleinen Hebel, den die FIFA da überhaupt in der Hand hat?
Nee, die FIFA muss jetzt erstmal die Sache mit Budweiser klären, weil die haben natürlich Verträge ausgemacht, dass der Alkoholausschank eigentlich erlaubt sein sollte. Für Budweiser selbst ist es, glaube ich, gar nicht so das große Problem, weil die machen immer noch Fernsehwerbung. Das ist für das Unternehmen wichtiger. Und vielleicht ist das für Budweiser jetzt sogar ein guter
Hebel. Aber nicht in Katar.
Gute Frage. Ich weiß es ehrlich, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob beIN Sports die Budweiser-Werbung laufen lässt. Aber Katar ist halt auch kein großer Markt, so, ne? Weil es gibt da halt keinen Alkohol, oder kaum Alkohol. Für Budweiser könnte es tatsächlich eher ein Hebel sein für die nächste WM 2026 auf einem deutlich attraktiveren Markt, nämlich den nordamerikanischen Markt, da wo sie auch herkommen sozusagen.
In den USA.
Und Kanada und Mexiko, dass sie da einfach einen besseren Deal raushandeln. Aber für die FIFA ist das absolut kein guter Tag.
Wenn wir jetzt mal vom wirtschaftlichen Aspekt ein bisschen weggehen hin zum dem politischen, alles ist ja politisch an dieser WM, wir haben es schon oft genug gesagt. Wenn Katar jetzt so wenig sich an Abmachungen hält beim Bier, was sagt das denn über andere Zusagen aus? Stichwort Menschenrechte.
Das ist die ganz große Sorge, die man jetzt tatsächlich auch haben muss. Die Katarer haben ja monatelang auch gesagt, alle sind willkommen, wenn sie sich an die Kultur des Landes halten. Schon das war ambivalent, wie man das auffassen konnte, weil eben Homosexualität unter Strafe gestellt ist. So, das hat natürlich ganz große Fragezeichen da schon hervorgerufen. Und Nancy Faeser war ja vor 2 Wochen erst in Katar und hatte eine Sicherheitsgarantie für deutsche Fans zum Beispiel mit nach Hause gebracht. Was ist die jetzt wert? Kann die jetzt auch einfach wieder zurückgenommen werden? Das war ja schon kurz nachdem sie zurückgekommen ist, ein katarischer Vertreter ja auch gesagt, dass die Diskussion um einen Entschädigungsfonds eigentlich ein Werbegag ist. Also da gibt es im Moment ganz viele Signale aus Katar, die ambivalent zu deuten sind und wo man sozusagen als Gegenüber sich offenbar nicht mehr hundertprozentig auf das Wort der Katarer verlassen kann. Etwas, was durchaus außergewöhnlich ist, weil die Katarer, so wie ich das erlebt habe oder wie es mir Experten gesagt haben, eigentlich schon gerade in der Region als ein verlässlicher Partner zu allen Seiten auftreten wollen und es in der Vergangenheit auch sind.
Kommen wir auf ein anderes Thema, das auch Schock eigentlich nach wie vor auslöst, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen, die als WanderarbeiterInnen auf den Baustellen die Stadien mitgebaut haben. Da gibt es neue Angaben über die Todeszahlen. Was kannst du uns da sagen? Wie viele Menschen haben dort ihr Leben gelassen angesichts dieser Umstände, unter denen sie gearbeitet haben?
Genau, also die Todeszahlen sind ja seit Jahren ein Thema. Es geistert die Zahl 6.500 ja seit einigen Jahren rum. Das ist die Zahl, die der Guardian mal berichtet hat. Die wurde in Deutschland, man muss es leider fast so sagen, ein bisschen falsch abgeschrieben. Sie wurde ganz schnell auf die WM-Baustellen bezogen. Und man muss sagen, das stimmt nicht. Es sind nicht 6.500 Menschen auf den WM-Baustellen, also auf den Stadien-Baustellen gestorben. Auf diesen Stadien sind 3 Menschen durch Arbeitsunfälle gestorben und weitere 37 Arbeiter, die an diesen Projekten beteiligt waren, sind in der Zeit, sagen wir mal, die letzten 7 Jahre gestorben. Viele davon an akutem Herzversagen und Atemstillstand, wo man deutlich auch die Frage stellen muss, weil einige sind auch während der Arbeit kollabiert, ob das dann nicht doch eigentlich Unfälle sind, die der WM zugerechnet werden sollten. Die FIFA tut das nicht. Die FIFA redet immer nur von 3, was ich persönlich für falsch halte.
Von 3 bitte?
Von 3 toten Arbeitern auf den WM-Baustellen, weil das eben die Arbeitsunfälle sind.
Okay.
Das ist eine zynische, es ist wirklich eine zynische Herangehensweise, muss man wirklich sagen. Auch so, wie wir darüber berichten. Es ist, ich habe die Excel-Tabelle mit den Toten gemacht. Es ist zynisch. Es ist wirklich zynisch, über dieses Turnier zu berichten. Und dann gibt es eben noch die Zahl von tausenden Gastarbeitern, die eben in der Zeit zwischen 2010 und 2020 gestorben sind. Das bezieht sich eben auf alle Gastarbeiter im Land. Und nur ein kleiner Teil der Gastarbeiter hat ja auch auf WM-Baustellen gearbeitet. Ein ganz großer Teil hat die Straßen gebaut, die Metro gebaut, die Hotels gebaut. Alles Dinge, ohne die eine WM nicht möglich sind, die aber nicht bei der FIFA direkt angesiedelt sind. Mhm. Deswegen die FIFA sagt, damit haben wir ja gar nichts zu tun. Es ist nicht klar, wie viele Menschen für diese WM gestorben sind. Es sind aber, wenn man das hochrechnet und sich die Zahlen anguckt, zwischen mehreren hundert und tausend genaue Zahlen, werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Woher kommen die Menschen?
Die Menschen kommen größtenteils aus Asien, die dort, und das ist auch wieder das Zynische an dem ganzen System, die dort Lebensumständen entfliehen, die noch schlimmer sind als das, was sie in Katar erleben. Für diese Menschen ist 12 Stunden zu arbeiten, bei brütender Hitze schwere Baustellenarbeit zu machen, immer noch ein besseres Leben als das, was sie in Nepal haben, zum Beispiel, ein Land, wo viele herkommen, weil es eben in Nepal für diese Gastarbeiter gar keine Arbeit gibt und sie viel von dem Geld, was sie in Katar verdienen, nach Nepal schicken. Mehr als 20% des nepalesischen BIPs besteht aus Geld, was aus der MENA-Region von Gastarbeitern nach Nepal geschickt wurde. Da sieht man auch mal, warum vielleicht auch Nepal kein so großes Interesse daran hat, an diesem System etwas zu ändern, weil dieses Land eben selber davon profitiert. Ein zynisches System auf Kosten der Menschen, die dann arbeiten.
So, und als wenn das alles nicht schon zynisch genug wäre, hat Katar versprochen, als es den Zuschlag für die WM bekam, das werde die erste klimaneutrale Fußball-Weltmeisterschaft sein. Was ist denn von diesem Versprechen übrig geblieben?
Wenig bis gar nichts, viel PR. Wenn man sich das anguckt, die FIFA hat vor 2 Jahren einen Bericht herausgegeben, wo sie geschätzt haben, wie viel CO2 durch das Turnier verursacht wird. 3,6 Megatonnen. 68 Länder dieser Erde verbrauchen pro Jahr weniger CO2. Das mal so als kleiner Vergleich. Diese Zahl ist wahrscheinlich zu niedrig, denn die Zahl, die die FIFA da angegeben hat, diese Zahl ist wahrscheinlich zu niedrig. Erstens, weil sie für die Stadien, für die 7 neu gebauten Stadien, bei den 6 Stadien nur einen sehr geringen Anteil des CO2 für sich selber proklamieren, weil sie sagen, wir sind da ja nur 70 Tage in den Stadien drin und die Stadien sollen 60 Jahre stehen, aber wir übernehmen nur für die 70 Tage den Anteil der CO2-Emissionen. Was natürlich Quatsch ist, weil in Katar braucht es einfach nicht 7 solcher großen Stadien. Das Zweite, was sie...
Maxi, ja. Zwischenfrage, was wird denn eigentlich aus diesen Stadien hinterher? Also man reißt sie nicht wieder ab, das ist schon klar, aber...
Eins wird tatsächlich, also es gibt ein Stadion, das Stadium 974, von dem wir relativ viel wahrscheinlich hören werden, weil es das erste Stadion tatsächlich ist, was recycelbar sein soll. Das steht im Hafen, soll dann nach der WM abgebaut werden und soll woanders wieder aufgebaut werden. Das war eigentlich auch 2010, als Katar sich beworben hat, das große Versprechen, dass das mit viel mehr Stadien passiert. Jetzt ist es nur noch das eine und bei dem einen wissen sie nicht, wo es hinkommt. Also sie hatten 12 Jahre Zeit zu gucken, wo dieses Stadion hinkommen soll. Sie wissen es bis heute nicht. Bei den anderen Stadien wird es so sein, dass viele von ihnen runterskaliert werden, was die Platzzahl angeht. Das Stadion von Lusail, 80.000 Menschen, hat mir der Projektmanager vor 6 Wochen gesagt, ja, wir wissen noch nicht genau, was nach der WM damit passiert. Vielleicht kommen hier Lebensmittelläden rein, vielleicht Arztpraxen, vielleicht eine Schule. Alles Gebäude, die man deutlich effizienter hätte bauen können. Und dafür braucht man kein 80.000 fassendes Stadion.
Auf jeden Fall. Letzte Frage noch, Maxi. Das sind gigantische Zahlen, die du da nennst. Wir haben jetzt in den letzten Wochen noch mal eine aus westlicher Sicht verheerende Berichterstattung über Katar gehabt. Weißt du irgendetwas, ob sich das auf die Besucherzahlen auswirkt? Gibt es da schon Zahlen?
Es gibt aus Deutschland die Zahl, dass es nochmal deutlich weniger Menschen hinreisen als aus Russland. Es gibt aber zum Beispiel gerade in Südamerika große Begeisterung für dieses Turnier. Das muss man auch sehen, dass wir in Deutschland eine Debatte führen, die viele andere Teilnehmerländer längst nicht so führen oder gar nicht so führen. Also die moralische Debatte, die wir hier jetzt auch gerade angerissen haben. In Argentinien, Brasilien gibt es diese Debatte nicht. Und da gibt es richtige Begeisterung, weil eben auch die Teams Favoriten sind für diese Weltmeisterschaft. Und da hat unser Korrespondent tatsächlich einen ganz netten Schnipsel mal aus einer Pressekonferenz geschickt. Da ging es um Panini-Bilder. Das war so das Streitthema in Argentinien, dass die Panini-Bilder nicht da waren. Also das ist vielleicht auf Europa beschränkt und ansonsten werden da viele Fans vor Ort sein und auch eine gute Zeit haben wahrscheinlich.
Maximilian Rieger, Deutschlandfunk Sportredakteur, danke, dass du hier im Studio warst.
Gerne. Denk an Players.
Da war doch noch was, ja. Du hast es aber am Anfang schon erwähnt, das weißt du, ne?
Ich habe nur den Twitter Space erwähnt.
Ach so, das meinte ich. Okay. Ja. Und wir hören natürlich mehr von dir und deinen KollegInnen in den kommenden 4 Wochen rund um diese WM-Berichterstattung. Sag noch kurz, was gibt es bei uns im Deutschlandfunk im linearen Radioprogramm?
Genau, also wir haben natürlich am Wochenende immer unsere langen Sendungen und wir haben dann auch unseren Podcast wieder. Players, da ist mein Kollege Raphael Späth hier in Deutschland und wir haben einen Reporter, Matthias Friebe, in Doha vor Ort und die beiden werden sich dann täglich über das unterhalten, was stattfinden wird und es gibt, wie wir gerade festgestellt haben, so viele Themen. Wir haben ja noch gar nicht alle Themen beredet, aber es gibt so viele Themen, dass es sich wirklich lohnt, da täglich reinzuhören.
Und die erste Folge vom Players Podcast startet wann?
Die kommt, oh jetzt erwischst du mich, ich glaube am Sonntag.
Gut.
Ich meine am Sonntag.
Alles Weitere auf unserer Homepage. Am besten in den kommenden 4 Wochen erst den Tag und dann den Players Podcast hören oder auch umgekehrt. Auch damit sind wir völlig zufrieden. Danke, Maxi. Bis bald.
Gerne.
Eine kleine Ergänzung noch. Der schon erwähnte Deutschlandfunk Players Podcast geht online am kommenden Sonntag, 20. November, direkt nach dem WM-Eröffnungsspiel. Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Danke fürs Interesse, fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.